obwohl ja die Botschaft von heute, sage ich jetzt mal, vorgegeben ist, ist mir eigentlich noch nie passiert. Ist es mir schwer gefallen, ein Thema zu finden, beziehungsweise mich für eins zu entscheiden. Ich könnte euch drei verschiedene Predigten halten. Hier sind noch zwei. Ich könnte euch jetzt was über Sünde sagen. Ich könnte euch was über den Text, den ich gelesen habe, über das Grab, was sagen. Und ich habe mich aber für die dritte entschieden. Genau, die anderen erzähle ich dann vielleicht mal irgendwann. Genau, heute möchte ich so ein bisschen das Thema, das Geheimnis des Sieges, beleuchten. Und wer von euch würde gerne ein sieghaftes Leben führen? Mal bitte strecken. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Nein, logisch. Das ist was, was wir Menschen uns von ganzem Herzen wünschen, dass wir ein sieghaftes Leben führen. Frage: Glaubst du, dass du ein sieghaftes Leben führst? Jein. So macht man sich's einfach, gell? Genau. Macht euch da tatsächlich Gedanken. Glaubst du, dass du ein sieghaftes Leben als Gotteskind führst? Nächste Frage: Woran machst du das fest? Woran machst du es fest, dass du ein sieghaftes Leben führst? Und ich möchte euch jetzt eine kleine Aufgabe geben. Ihr sitzt ja da gerade so schön alle. Ich möchte euch gerne eine Aufgabe geben, dass ihr euch austauscht, einfach mit dem Nachbarn, zu zweit, zu dritt, wo ihr denkt, dass ihr ein siegreiches Leben führt. Tauscht euch da mal einfach ganz kurz aus. Wo denkt ihr, wo denkst du, dass du ein siegreiches Leben führst? In welchen Bereichen oder welchen Punkten? Ich weiß, ich überfall euch jetzt damit. Aber es ist wichtig. Gut. Wisst ihr überhaupt, was es beinhaltet? Vielleicht ist es ja auch so, dass wir gar nicht wissen, was das beinhaltet. Ein sieghaftes Leben. Woran machen wir es eben fest? Oh, komm schon. Frage: Seid ihr zufrieden, so wie eure Siege zum heutigen Zeitpunkt aussehen? Reichen dir die Siege, die du in deinem Leben bisher hattest oder auch hast? Geben wir uns mit dem zufrieden, was wir da haben? Welches ist der größte Siegesruf der Menschheit? Richtig. Wer hat es gesagt? Der Herr Jesus. Wie bitte? Der Herr Jesus am Kreuz. Genau. Für wen hat er diesen Siegesruf ausgerufen und mit welchem Ziel? Ich fordere euch jetzt richtig, gell? Für? Richtig, Daniel? Für die ganze Welt, für jeden einzelnen Menschen, richtig? Für dich? Ja, auch. Ich setze mich damit zu dir, für mich auch. Genau. Ich lese euch mal drei Bibelverse vor. Der erste steht in 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Ein Triumphzug wurde nur gehalten über einen besiegten Feind, sonst ist es kein Triumphzug. Und in 1. Johannes 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Also in der Bibel gibt es ganz, 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 ganz viele Bibelverse, wo von einem Sieg die Rede ist. Und wenn Petrus und Paulus und wer nicht alles diese Verse geschrieben hat, dann muss das ja irgendwie stimmen, weil sonst müssten die ja irgendwie rausgenommen werden aus der Bibel. Wenn es nicht möglich wäre, wenn das nicht stimmen würde, wenn das nicht erlebbar wäre, müsste das ja irgendwie alles rausgestrichen werden. Und diese Verse, die ich gelesen hatte, das ist etwas, was der Herr mit seinem Tod und seiner Auferstehung allen Menschen anbietet. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich eine Predigt mal gehalten über meine Identität in Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Habe ich euch das eigentlich ausgeteilt gehabt? Ich habe nämlich ein Identitätskärtle gemacht. Also Identitätskarte ist ja auch unser Ausweis. Ich habe jetzt 40 mal kopiert. Ich bin leider gestern nicht mehr dazu gekommen, euch das wirklich auszuschneiden. Für mich habe ich ein Exemplar gemacht. Ihr dürft selber arbeiten. Hier steht drauf, welche Identität wir in Jesus Christus haben. Eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin errettet durch Jesu Blut. Ich bin teuer erkauft und gehöre nun Gott. Ich bin befreit von der Herrschaft der Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin frei von Verdammnis. Ich bin erwählt, heilig und geliebt. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin mehr als Überwinder durch den, der mich liebt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin tot der Sünde und lebend für Gott. Ich bin stark im Herrn. Ich bin ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. Nochmal, ich bin ein Teilhaber der göttlichen Natur. Ich bin zur Fülle gebracht. Ich bin in seinen Wunden geheilt. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Ich bin verwandelt in sein Ebenbild. Ich bin versetzt mit Christus in himmlische Örter. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin fähig, alles zu tun durch Christus, der mich stärkt. Ich bin eine Rebe am Weinstock. Ich bin lebendig. Ich bin ein Überwinder in der Welt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich bin Salz und Licht der Welt. Ich bin im Triumphzug umhergeführt. Das ist in dem Moment, wo ich den Herrn Jesus in mein Leben aufgenommen habe, ist dieses passiert. Es ist eine Zusage, es ist eine Tatsache, es ist mein Besitz, unabänderlich. Von daher, man könnte das noch weiterführen, es steht hinter allem die Bibelstelle auch, könnt ihr sehr gerne nachschlagen. Ihr dürft euch da nachher gerne mitnehmen. Wenn noch zu wenig sind, kann ich auch nochmal kopieren. Es ist sehr interessant, es passt in Geldbeutel. Und wenn ihr mal auf der Autobahn seid und schlechte Laune habt, dann haltet an. Oder wenn ihr im Stau steht, und nehmt das Ding raus und lest es. Und man kann das wirklich buchstabieren. Und wenn man sich über alles Gedanken macht, das ist das, was wir in Jesus bekommen oder bekommen haben, die Menschen, die ihn angenommen haben. Was für ein Sieg ist das? Ich habe jetzt ein paar Sachen genannt, was den Sieg alles beinhaltet. Vielleicht fällt euch noch was ein, ganz schnell.
Wir kommen in den Himmel.
Umgetopft. Ja, genau. Von einem kleinen Töpfle auf ein großes Töpfle. Wir sind ein königliches Priestertum, genau, auch das. Wenn ihr an euren Alltag denkt, ganz normal, 24 Stunden, 24/7, wo ist dieser Sieg sichtbar? Wo wendet ihr den Besitz, den ihr habt, an? Wo ist der Inhalt von dem Sieg in eurem Leben, im Alltag?
Gesichtsausdruck.
Gesichtsausdruck. Ja.
Ich habe schon ein paar Mal angesprochen.
Nachspüren. Ja. Aha. Frieden finden. Wenn ihr euren Alltag anschaut. Geborgenheit im Herrn. Wenn es dir gut geht. Du bist immer geborgen, so eine bist du. Ich auch. Macht euch da mal wirklich. Ja. 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 Meistens klappt's, genau. Richtig. Ein Zufluchtsort.
Ich auch unheimlich viele Gedanken an, gerade den Sieg zu haben, wenn irgendwas auf einen einbringt, das sofort an den anderen Morgen weiter verstricken lassen,
haben. Also ich so, sehe schon, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt da doch was. Nehmt euch die Zeit, weil das ist, was ich aus Matthäus gelesen habe, das ist die Voraussetzung dafür gewesen, für das, was der Herr uns als Besitz gegeben hat. Von Gottes Seite aus ist alles getan. Er hat alles erfüllt, ein für alle Mal, vollkommen für alle Ewigkeit. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das, was ich hier vorgelesen habe? Glaubst du das, was ihr jetzt gerade so gesagt habt? Glaubst du das, dass du das besitzt? Oder musst du dir das erarbeiten oder irgendwie verdienen? Wenn wir da unseren Alltag anschauen, sieht es doch ganz anders oft aus. Eigentlich gehen wir nicht davon aus, das zeigen unsere Handlungen, das zeigt unsere Taten, dass wir eigentlich von dem Sieg ausgehen. Eigentlich nicht wirklich oft. Ich rede von mir. Warum eigentlich nicht? Mache ich damit nicht Gott zum Lügner? Mache ich damit nicht das Werk vom Herrn Jesus, was wir gelesen haben vorhin? Mache ich das damit nicht zugrunde? Das Kreuz, das Werk am Kreuz zunichte? Verunehre ich damit nicht den Herrn? Ein sieghaftes Leben, das kann in unserem Leben nur ein Ziel haben, nämlich, dass der Name des Herrn geehrt wird. Und was willst du, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wollen wir ein sieghaftes Leben, aber nicht zu den Bedingungen Gottes? Da ist oft der Haken. Wir wollen gerne Sieg, wir wollen ein sieghaftes Leben, aber wir wollen die Voraussetzungen dafür nicht erfüllen. Und es ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wir wollen da uns heute Morgen eine Geschichte vornehmen, wo das in der Bibel eigentlich so die Grundlagen für ein sieghaftes Leben drinsteht. Welche Geschichte könnte das sein?
Zachäus.
Josef. Josua. David. Wer hat Josua gesagt? Du. Also ich finde, eine Geschichte, die man da nehmen kann, ist auch David und Goliath. Aber Josua, und welche Geschichte da? Welche will ich mit euch anschauen? Warst du an meinen Unterlagen? Die habe ich in Höllstein liegen lassen. Nein, wir lesen mal Josua 5. Josua 5 ab Vers 13. Das ist die Geschichte, die wir heute mal anschauen wollen, weil da Grundlagen drin sind für ein sieghaftes Leben. Ab Vers 13, Josua 5, bei mir ist es Seite 275. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang machen. Und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen, und die Priester sollen dabei in die Hörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Widderhorn anhalten bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Josua, der Sohn des Nun, rief die Priester und sagte zu ihnen: Hebt die Bundeslade auf, und 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. Zum Volk sagte er: Macht euch auf und zieht um die Stadt, die Gerüsteten aber sollen vor der Lade des Herrn hergehen, also die Bewaffneten. Und es geschah, als Josua zum Volk geredet hatte, da machten sich die 7 Priester auf, die 7 Widderhörner vor dem Herrn hertrugen, und stießen in die Hörner. Und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen. Die Gerüsteten zogen vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut des Zuges folgte der Lade, wobei man immerfort in die Hörner stieß. Dem Volk aber hatte Josua befohlen: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde: Erhebt das Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So zog die Lade des Herrn um die Stadt, einmal rings um sie her, und sie kamen wieder ins Lager und übernachteten im Lager. Und früh am Morgen machte sich Josua auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. Und die 7 Priester, die 7 Widderhörner vor der Lade des Herrn hertrugen, stießen im Gehen immerfort in die Hörner. Die Gerüsteten zogen vor ihnen her, während die Nachhut des Zuges hinter der Lade des Herrn folgte, wobei man immerfort in die Hörner stieß. So zogen sie auch am 2. Tag nur einmal um die Stadt, dann kehrten sie zum Lager zurück. So taten sie es 6 Tage lang. Und es geschah am 7. Tag, da machten sie sich früh auf beim Aufgang der Morgenröte und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und es geschah beim siebten Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt haben. Ihr jedoch sollt euch vor dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Bann vollstreckt, selbst aber etwas von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber und Gold sowie die bronzenen und eisernen Geräte sollen dem Herrn heilig sein. In den Schatz des Herrn soll es kommen. Da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da erhob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, an Mann und Frau, an Alt und Jung, an Rind, Schaf und Esel mit der Schärfe des Schwertes. Zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten, sagte Josua: Geht in das Haus der Hure und führt die Frau sowie alles, was zu ihr gehört, von dort heraus, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter hinein und führten Rahab und ihren Vater und ihre Mutter und ihre Brüder und alles, was zu ihr gehörte, hinaus. Alle ihre Verwandten führten sie hinaus. Sie brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die bronzenen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. So ließ Josua damals schwören: Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore einsetzen. Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Was war die Situation? Josua war von Gott als Nachfolger Moses erwählt und bestätigt worden und er sollte das Volk ins verheißene Land bringen. Das Volk Israel hat ihn als von Gott berufenen Nachfolger Moses akzeptiert. Sie sind kurz vor dem verheißenen Land, nur der Jordan hat sie noch getrennt. Und es gab 40.000 bewaffnete Männer, die vor der Bundeslade hergezogen sind. Dann kam die Bundeslade und dann eben das Volk dahinter. Und wir wissen das, wo das Volk durch den Jordan durchgegangen ist, trockenen Fußes, wie durch ein Wunder, beziehungsweise es war ein Wunder, weil zu dem Zeitpunkt war Hochwasser, also von daher noch unmöglicher, eigentlich durch den Jordan zu kommen. Mit diesem Wunder hat Gott das Volk Israel ermutigt und hat bestätigt, dass er immer noch ihr Gott ist und dass er sich nicht geändert hat, dass er immer noch derselbe ist. Und das Volk Israel ist durchgezogen und ist jetzt im verheißenen Land. Und jetzt hatten sie den Auftrag, etwas in Besitz zu nehmen, was ihnen eigentlich schon gehört hat, weil Gott hatte das ihnen versprochen. Und als nächster Schritt war eben diese Stadt Jericho, die sie einnehmen sollten. Davor, das haben wir jetzt nicht gelesen, war noch, dass das Volk beschnitten werden sollte. Es wurde noch Passafest gefeiert und das Manna hat aufgehört. Das waren noch drei Sachen, die davor passiert sind. Die Stadt Jericho, die liegt in der Jordanebene oder lag in der Jordanebene etwa 250 Meter unterhalb des Meeresspiegels und die hatte so dicke Mauern, dass sogar Häuser drauf gebaut worden sind. Die Rahab hat mit ihrer Familie nämlich zum Beispiel in so einem Haus dort gelebt. Jericho war ein Stadtstaat, also von daher autark, sage ich jetzt mal. Und was die Stadt ausgezeichnet hatte, war, die Einwohner waren gekennzeichnet durch Sünde, Unmoral und Götzendienst. Und es ging so weit, das hat man bei Ausgrabungen gefunden, da hat man eben die Unsittlichkeit und die Grausamkeit dieser Menschen zutage gebracht, Kinderverbrennungen beispielsweise, die haben dort zum Alltag gehört, als Opfer für die Götter, die sie angebetet haben. Die Menschen in Jericho waren hervorragende Krieger, waren sehr erfolgreich und sie hatten auch eben dort Riesen, die dort Angst und Schrecken verursacht haben. Aber interessant ist, Josua 2, Vers 9 steht etwas. Die Menschen in Jericho, die haben nämlich schon da etwas die haben da nämlich schon was gemerkt. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf, also die Rahab war das, und sagt zu den Männern da, zu den zwei Spionen: Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, und sie führt dann noch andere Sachen auf. Und in Josua 5, Vers 1 steht: Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen und so weiter aufgezählt, das hörten, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Also so stark sie auch waren, so selbstbewusst sie waren, interessant ist, dass sie als Erste erkannt haben, dass eigentlich ihr letztes Stündchen geschlagen hat. Der Feind, der weiß, dass er besiegt ist. Und das ist eine Tatsache und genauso ist es auch mit dem Satan. Der Feind ist besiegt. Der Herr hat uns befreit von der Macht des Teufels, von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes, hat er den Sieg drüber gehalten. Der Satan weiß, dass er besiegt ist und dass er keinerlei Anrecht mehr hat. Und das, die Menschen in Jericho, die hatten diese Info schon und diese Botschaft in ihrem Herzen schon, bevor das Volk Israel letztendlich das für sich in Anspruch genommen hat. Ich finde es sehr interessant. Die Stadttore waren zu, niemand durfte ein- noch ausgehen und das Volk Israel stand vor den Toren dieser Stadt. Und wie beginnt es da? Der Auftrag war, die Stadt in Besitz zu nehmen und dort einzunehmen. Wie hat es angefangen? Josua 5, Vers 13 bis 15, Entschuldigung. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach: Nein, sondern ich bin der Oberste des Herrn des Heeres, Oberste des Heeres des Herrn, so rum. Gerade jetzt bin ich gekommen mit einem gezückten Schwert. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ehe der Josua den Feinden begegnet und das Volk Israel ebenfalls, hat er eine Begegnung mit dem Herrn selbst. Der Herrscher selbst offenbart sich ihm. Und er kommt mit Schwert als der jetzt Gekommene bereit zu handeln. Wenn der Herr das Schwert dabei hat, das hat er nicht zum Käsebrot schmieren, sondern das war ganz, ganz eindeutig, dem Josua zu zeigen: Hier, ich bin derjenige, der den Kampf führt. Und das ist was ganz, ganz, ganz Ermutigendes für den Josua gewesen. Was tut er? Er beugt sich, er fällt aufs Angesicht, er erkennt ihn als Herrn an und beugt sich ihm als Knecht. Das Geheimnis des Sieges liegt in ihm, dem Sieger von Golgatha, dem erhöhten Christus. Der Sieg beginnt nicht mit großem Primbamborium und Zusammenrotten von allen möglichen Kriegern und so weiter, Kriegsmaterial, sondern der Sieg beginnt in der Stille. Josua und der Herr, er erhob seine Augen und sah. Und so ist es, Wenn wir den Sieger anschauen und seine Herrschaft anerkennen, dann sind wir ausgerüstet zum Siegen. Zuerst der Sieger, dann der Sieg. Diese Reihenfolge sieht man hier. Gottes Hilfe besteht nicht in irgendwelchen Rezepten oder Angeboten oder Aktivitäten. Nee, Gottes Hilfe besteht in seiner Person oder in einer Person, nämlich in Jesus Christus. Gott hat uns mit ihm den Sieger geschenkt. Und hier sagt er, ich bin der Herrscher über die Heere des Himmels. Das heißt, dem Herrn stehen noch die gesamten Krieger der Himmelswelt zur Verfügung. Und mit dieser Mobilisation des Heeres fängt der Kampf an und mit der Anbetung des Siegers beginnt der Sieg. Das ist das, wo Josua als allererstes den Blick drauf hatte. Gott ist ihm begegnet und aus der Stille heraus, er hat ihm gesagt oder damit gezeigt, hey, ich bin derjenige, der für euch den Kampf führt. Ich bin der Sieger. Und das ist ein Teil. Schauen wir auf den Sieger. Schauen wir nicht, oh, wie können wir den Sieg vielleicht erreichen, sondern unsere Aufgabe muss sein, so wie Josua hier, der Sieger und ich, wir zwei in Verbindung. Ich ordne mich ihm unter, ich anerkenne ihn als den Sieger. Und interessant ist, Josua 6, da sprach, in Vers 2, da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Ich werde vielleicht in 2 Jahren, wenn ihr die Hälfte eurer Krieger verloren habt, werdet ihr vielleicht ein bisschen ein Löchle in die Jericho-Mauer kriegen. Nein, hier steht, siehe, ich habe Jericho, nicht nur die Stadt, sondern erzählt noch weiter, auch seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Punkt, fertig, aus. Sie gehen um die Stadt, um sie zu erobern. Hier ist der Sieg, ist voraus angekündigt. Die Menschen in Jericho, die wussten das schon, die hatten das schon gewusst. Sie wussten, wer letztendlich für das Volk Israel kämpft. Weißt du, weiß ich im Alltag, wer für mich kämpft? Ich kämpfe allein, ich wurstel mich durch, ich versuche es mit allen Mitteln irgendwie mich anzustrengen. Das ist doch eigentlich witzig, nein, nicht witzig, es ist traurig. Der Satan weiß, er ist besiegt und alles, was mit ihm dazugehört, er weiß es. Und ich kämpfe so, als müsste ich den Sieg noch erkämpfen. So ist es doch in unserem Leben. Und dann wird Kampf ein Krampf und endet in Niederlage. Wir müssen uns das eintrichtern. Es geht der Blick auf den Sieger und dieses Wissen, ich kämpfe mit jemandem, nein, ich lasse den Herrn kämpfen mit jemandem, der schon besiegt ist. Josua Kapitel 6, sie gehen dann um die Stadt, wo ihre Fußsohlen hintreten, ist erobertes Gebiet, denn der Herr ist mit ihnen. Gott gibt genau vor, wie Josua und das Volk Israel zu handeln haben, was sie tun sollen. Und das Volk führt die Befehle aus. Es ist interessant, das murrende Volk, was wir als auch ganz anders, so ähnlich wie wir sind, oft kennengelernt haben oder kennen, und die schweigen hier tatsächlich, sie halten sich an alles. Was muss das für ein komischer Zug gewesen sein? Also es ist genau vorgegeben. Und interessant ist, die Bundeslade mit den Priestern läuft in der Mitte. Das heißt, als sichtbares Zeichen hatte das Volk Israel, der Herr ist mit uns, der Herr ist in unserer Mitte. Und sie haben geschwiegen und sind um die Stadt gelaufen. Ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben dafür, keine Ahnung. Und am 7. Tag machen sie auf Befehl Josuas ein Siegesgeschrei Und interessant ist, ohne dass sie überhaupt einen Fuß in die Stadt gesetzt haben. Und daraufhin gibt Gott ihnen die Stadt in die Hand. Und hier sehen wir die drei notwendigen Bestandteile von unserem Glaubensleben, ob es in Sieg oder nicht ist. Also sieghaftes Leben, das sieht man in den Versen 2 bis 5, wo Gott den Auftrag gibt. Also er bestätigt, die Stadt gehört euch schon, es ist euer Besitz. Der Feind ist besiegt und er gibt genau vor, was zu tun ist. Das heißt, das Wort Gottes brauchen wir ebenfalls, um wissen zu können, wie wir in einen Kampf gehen sollen. Oder in Situationen einfach. Und das Volk Israel, ich habe es gerade eben schon gesagt, dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen, kein Wort soll aus eurem Mund kommen bis zu dem Tag. Und dann steht eben, dass das Volk Israel es genau so getan hat, wie vorgegeben wurde. Was ist das für ein Zeichen? Für was? Wie bitte? Gehorsam und was noch? Glaube, ganz genau. Glaube und Gehorsam. Wie bitte? Auch Geduld, ja, am siebten Tag siebenmal rumlaufen. Genau. Interessant ist, dass sie einen Befehl gekriegt hatten, bevor die Mauern gefallen sind, einen Siegesschrei. So dürfen wir auch leben. Aus diesem Wissen heraus dürfen wir unser Leben führen. Wir brauchen keine Angst vor dem Satan haben. Er ist uns weit überlegen, gar keine Frage, aber er ist besiegt und wir dürfen aus der Sicht des Siegers ihm entgegentreten, beziehungsweise den Herrn ihm entgegentreten lassen. Und wir dürfen den Siegesruf schon ausrufen, bevor da was war. Das bedeutet, ich muss meinen Herrn kennen. Und das ist was ganz Wichtiges. Schaut, dass ihr den Herrn wirklich wisst, wen habt ihr da vor euch? Wer ist der Herr? Wen habe ich da an meiner Seite? Und da hilft dieses Kärtchen, hoffe ich. Nehmt euch da jeden Tag vielleicht einen Vers vor und studiert es mal, was der Inhalt davon ist. Das heißt, ich muss den Herrn kennen. Und aus diesem Kennen heraus, aus diesem erwächst Vertrauen und der Glaube und der Gehorsam, das zu tun, was der Herr möchte. Und aus dem heraus macht das Volk was? Die Erfahrung, dass es stimmt. Nämlich, sie haben besiegen die Stadt. Und das ist eine Reihenfolge, die darf nicht eigentlich, die ist nicht änderbar. Wir machen das oft als Menschen so, ich will eine Erfahrung haben und auf diese Erfahrung stütze ich meinen Glauben und gucke dann, wo lässt sich das belegen in der Bibel. So ist es uns, so machen wir das ganz, 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 ganz oft. Aber diese Reihenfolge, die führt zu Niederlagen, die führt nicht zu einem sieghaften Leben, weil unsere Gefühle, unsere Gedanken sind komplett verdreht und falsch und lassen sich so manipulieren vom Satan und er weiß, ob ich ein Leben führe, ein Glaubensleben führe, was ich auf Erfahrung aufbaue oder auf Glauben. Wenn du dein Glaubensleben auf Erfahrung baust, wirst du von einer Niederlage zur anderen laufen. Und das ist, man kann es nicht ändern. Und was ich da oft bei mir dann beobachtet habe, dass ich dann anfange, wenn es in die Hose geht, dass ich dann anfange, am Herrn zu zweifeln und zu sagen, ah, du handelst ja nicht, ich bin dir egal, ach, ich bin so alleine, ich schaffe es nicht und dieses und jenes. Das ist, weil ich die umgekehrt habe, die Reihenfolge. In Hebräer 11, Vers 30 steht, dass die Mauern Jerichos durch den Glauben gefallen sind und nicht durch Erfahrungen. Hätte das Volk auf Erfahrung und so weiter, hätten die sich nie aufgemacht. Dann wären sie sitzen geblieben, hätten sich vielleicht schmollend vor die Mauer gesetzt und hätten gewürfelt, machen wir oder machen wir es nicht. Aber der Glaube, der setzt die größte und weltbewegendste Kraft ein, nämlich Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir wissen, dass er der Sieger ist und wir vertrauen auf seinen Sieg. Es ist nämlich sein Sieg und nicht mein Sieg. Wir handeln aufgrund seines Sieges. Interessant ist, dass hier nirgends etwas steht über die Stärke vom Volk, was in Jericho gelebt hat, und auch nicht über die Kampfkraft. Und es steht auch nichts über die Schwäche des Volkes Israel drin, weil das gar nicht nötig ist. Wir gehen immer in unserem Leben davon aus, oh, ich bin nicht stark genug, ich kann nicht, ich bin geistlich noch nicht so weit und dieses und jenes. Wir haben da so viele, viele Gedanken, die uns da durch den Kopf schwirren. Dabei ist es gar nicht nötig, weil wir etwas haben, was schwarz auf weiß steht. Es kommt nur auf eins an, auf die Macht des Siegers und auf sein Wort. Das ist der Schlüssel. Das heißt, wir setzen den Sieger Jesus Christus ein und das ist das Geheimnis des Sieges, diese Reihenfolge. Ich muss ihn kennen, Glaube, Gehorsam und dann kommt die Erfahrung. Wir führen und wir verlieren immer, wenn wir anfangen, gegen Sünde anzukämpfen, in Gedanken, in Gefühlen, wie auch immer. Du wirst zugrunde gehen, du wirst keinen Kampf gewinnen, wenn du selber versuchst, die Sünde in deinem Leben unter die Füße zu kriegen. Das kannst du machen bis zu deinem Lebensende und da wirst du letztendlich den Herrn verunehren, weil du dein ganzes Leben lang die Botschaft, die der Herr gegeben hat, nicht anwendest, nämlich Jesus Christus als Sieger. Wir schmälern damit oder machen sein Werk am Kreuz kaputt. Und das können wir durchziehen unser ganzes Leben lang und am Ende enttäuscht sein. Wir als Gottes Kinder, wir dürfen von einer ganz anderen Seite unser Leben führen. Mit dem Sieger Jesus Christus, der für uns kämpft und der für uns vorausgeht. Was ich machen muss, ist ihn anerkennen als Sieger und als Herrscher. Und der Sieg, der besteht nicht im Kampf gegen die Sünde und nicht, dass ich es rausrupfen möchte, die Sünde aus meinem Leben, sondern das liegt in der Herrschaft Jesu über die Sünde. Das ist der Schlüssel. Und ich merke, wie wenig ich im Alltag das gelernt habe, den Herrn als Sieger einzusetzen. Und wie sehr ich immer, immer wieder selber wurschtel und immer, immer wieder selber falle, weil ich das noch nicht kapiert habe, dass ich den Sieger, den Herrn einsetzen darf. Und der Sieg über die Sünde, der Sieg am Kreuz auf Golgatha, der ist vollkommen und der ist für alle Zeit und für alle Bereiche, die uns Menschen angehen. Wir brauchen das nicht mehr neu oder nochmal zu erringen. Der Kampf um den Sieg, der nimmt dem Herrn Jesus die Ehre, dem Sieger. Und der Kampf vom Sieg Jesu ausgeführt, der offenbart ihn als Sieger und macht ihm Ehre. Und das sollte unser Anreiz oder unser Antrieb sein. Wir werden bis zu unserem letzten Atemzug in diesem Glaubenskampf stehen. Wir jammern oft oder sagen, oh, wenn das nur endlich zu Ende wäre. Aber ich habe ein Buch gelesen, wo ich einen ganz neuen Gedanken gekriegt habe. Was ist das Ziel des Glaubenskampfes? Was ist das Ziel von den Dingen, die wir in unserem Leben erleben? Dass Gott verherrlicht wird, ja. Ganz genau. Und ist es nicht ein Ziel, was hervorragend ist? Wir jammern aber immer über die Sachen, die wir erleben. Vom Arbeitskollegen wieder zusammengestaucht, dieses, jenes und. Da fallen uns tausend Sachen ein. Warum ertragen wir das nicht so mit dem Fokus, Jesus ist der Sieger über diese Sachen. Und durch dieses Anwenden werde ich in sein Bild verwandelt und ihm ähnlicher. Das ist doch, da ist doch Glaubenskampf oder den Kampf, den wir im Leben haben, kriegt eine ganz, ganz andere Zielsetzung, ganz anderen Fokus, als wenn es nur darum geht, ach, ich bin schon wieder gefallen, schon wieder dieses, oh, der nächste Kampf steht bevor. Das ist ermüdend, das macht, ernüchtert uns auch sehr oft. Unser Kampf ist ein guter Kampf des Glaubens, der unerschütterlich auf den erhöhten Christus, auf den der Satan besiegt hat, schaut und seinem Sieg vertraut. Und dieser Kampf ist dazu da, den Sieg Jesu offenbar zu machen. Und dieser Glaube, der führt zu Gehorsam und damit auch zum Sieg. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Das hat man hier auch gesehen. Sie haben den Siegesschrei schon schreien können und ihr glaubt wohl selber nicht, durch das Siegesschrei und die Hörner, Witterhörner blasen, dass dadurch die Mauern von Jericho eingefallen sind. Der Kampf war die Sache des Herrn. In unserem Leben gibt es aber Hindernisse für ein sieghaftes Leben. Da möchte ich nicht mehr viel drauf eingehen, möchte ich euch einfach mitgeben. Was meint, oder wir sammeln mal kurz, was meint ihr, was sind Hindernisse dafür, dass du bis zu deinem letzten Atemzug krampfst und kein sieghaftes Leben hast?
Meine
eigenen Wünsche, genau. Meine eigene Ehre. Eigene Sorgen, das große Ich. Mein Vater hat immer gesagt, das Ich ist nichts Falsches. Das hat Gott in uns hineingelegt. Die Frage ist, wer es bestimmt. Ganz, ganz oft ist es ungeklärte Schuld. Wenn wir keinen Sieg haben, wenn wir uns abkrampfen, wenn wir immer wieder über dasselbe fallen, dann haben wir ganz oft ungeklärte Schuld in unserem Leben. Wenn du keinen Sieg...
Auch Schuld der Vorfahren.
Ja, aber das... auch Schuld der Vorfahren. Aber guckt euer Leben an. Wenn du unglücklich bist, wenn du kein sieghaftes Leben, ich habe noch keinen Sieger gesehen, der mit, ich habe gewonnen, ich habe wieder einen Weltrekord gemacht. Keinen habe ich jemals so gesehen. Das ist überschwängliche Freude und in diesem Sieg dürfen wir leben. Und das ist das, wo die Menschen um uns herum sehen und das ist das, was anziehend ist. Das ist das, was Markus vorhin gesagt hat. An unserem Aussehen, an unserem Handeln merkt man das, ob ich ein Gotteskind bin, was einfach nur krampft, was keinen Sieg hat oder anders. Überprüf dich, wo hast du ungeklärte Schuld in deinem Leben, wenn du eben ein todunglückliches Gotteskind bist. Ganz, ganz oft. Und Gott nimmt Sünde ernst und es reicht eine Sache. Ich hab das euch schon mal erzählt. Mich hat lange Zeit, wir hatten eine Katze, Geschenke gekriegt, die war ganz frisch und die durfte bei uns noch nicht in den Garten. Und ein Klassenkamerad war da und dann waren wir draußen im Garten und hatten dann Fußball gespielt. Wir waren nass geschwitzt, sind dann in die Küche gekommen. Der Klassenkamerad hatte die Katze hier auf dem Arm. Die war noch so klein, war oberherzig und er hatte getrunken und dann ist sie ihm runtergefallen und rausgewischt, weil die Tür auf war. Und dann geht es bei uns ja die Treppe runter. Ich bin ihr hinterhergerannt, weil ich wusste, sie darf noch nicht raus vom Alter und sie schafft die Treppenstufen gar nicht. Und in dem Moment, wo ich wollte runterspringen oder mit zwei Sprüngen die Treppe runter, sie fällt auf die Treppenstufe und ich trete ihr aufs Genick. Es ist kein schöner Anblick gewesen. Die hat sich gewunden und das Blut kam aus dem Maul und. Bild vergesse ich nie. Was ich gemacht habe, ist, dass ich meinen Geschwistern und meinen Eltern erzählt habe, dass der Klassenkamerad sie so eng gedrückt hat, beim Wassertrinken, dass er das Genick gebrochen hat. Das war die Geschichte, die ich erzählt habe, weil ich Angst hatte in dem Moment, was passiert mit mir. Und was ist, wenn ich das meinen Geschwistern erzähle, dann will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Weil das Geheul und Geschrei so groß war, ist der Klassenkamerad nach Hause und dann wurde bei denen angerufen und erzählt, was war, und dann hat er Prügel gekriegt von seinem Vater. Das war das Ergebnis. Jahrelang habe ich das erzählt, diese Geschichte, und habe es dann irgendwann mal abgetan, so für mich, habe das mit dem Herrn geklärt, aber es hat mich immer wieder eingeholt. Und immer wieder, klär das mit ihm, klär das mit ihm. Und wieder habe ich es weggemacht. Und ich bin durchs Studium durchgefallen, und es waren da verschiedene Sachen. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich das vielleicht deswegen nicht bestanden habe, aber der Herr hat mir hier Sachen, ungeklärte Schuld vor Augen geführt. Er hat diese Situation genutzt. Er hat mir, sag ich mal, eine Latte vor den Kopf gedonnert, dass ich nicht einfach so weitermache wie bisher, weil das verhindert hat ein sieghaftes Leben. Eigentlich kann ich froh sein, dass der Herr nicht locker gelassen hat. Und überleg dir, wo der Herr dir immer wieder seit Jahren vielleicht Schuld aufzeigt, die du zu klären hast und wo du noch nicht gemacht hast. Und das ist ein Einfallstor. Alles ungeklärte Schuld ist ein Einfallstor für den Satan. Und er nimmt Raum ein und das sieghafte Leben verschwindet und wird immer kleiner. Bewusste Sünden, wenn du ganz bewusst eigentlich gegen den Herrn lebst, kannst du kein sieghaftes Leben haben. Also Buße ist ein großes Thema, was das angeht, dass man sein Leben in Ordnung bringt. Gott geht nicht einfach über die Sachen hinweg, auch wenn wir das machen und verwischen oder unter die Decke legen. Nee, nehmen wir das eigentlich als Chance für uns, wenn Gott uns Schuld zeigt, in der wir leben oder ungeklärte Schuld noch da ist, dann warte nicht damit, es zu klären. Warte nicht, mit Buße zu tun und umzukehren. Eigene, also Unabhängigkeit vom Herrn, ein nicht hingegebenes Leben verhindert auch, dass du ein sieghaftes Leben führen kannst. Du schmeckst dann vielleicht mal ein bisschen davon, aber das war's. Das ist wie wenn du 3 Cent auf dem Konto hast und könntest aber Milliarden haben und du gibst dich mit den 3 Dingern zufrieden, mit den 3 Cent. Ein nicht hingegebenes Leben, ein Leben, wo ich den Herrn ausschließe, kann kein sieghaftes Leben hervorbringen. Also Selbstkämpfen und Unglauben und fehlender Gehorsam. Das sind jetzt einfach mal 5 Sachen. Wenn du weißt, Sachen, die in der Bibel stehen und du bist ihm bewusst ungehorsam. Wenn du ganz klar sagst, eigentlich weiß ich, das sollte so sein, aber ich will dem Wort Gottes nicht gehorchen. Hätte das Volk Israel Jericho eingenommen, wenn sie einen anderen Weg genommen hätten? Einen Umweg oder sonst irgendwas? Die Frage könnt ihr euch selber beantworten. Wer nicht? Was der Herr dann gemacht hätte, weiß ich nicht. Kurz danach kommt ja die Geschichte von Achan. Ich finde es krass. Lest es mal weiter. Die Schuld eines Einzelnen, der vom Gebannten was genommen hat, führt dazu, dass 36 Menschen sterben. Eine Einzelschuld wird zu Kollektiv, hat fürs Kollektiv Auswirkungen. Das heißt, auch diese Sachen, ungeklärte Schuld, bewusste Sünde, Ungehorsam, ist nicht einfach eine Bagatelle oder eine Sache, die nur sieghaftes Leben verhindert, sondern es hat auch Auswirkungen auf dein Umfeld. Das einfach jetzt so als Schluss noch versprochen, hat uns von vorne bis hinten in der Bibel, Gott hat nach dem Sündenfall schon gesagt, ich werde einen Retter schicken, der Schlange den Kopf zertreten wird. Also die Bibel ist voll mit Sieg. Die Voraussetzungen oder die Bedingungen dafür gibt Gott. Da kommen wir nicht drum rum. Wenn du ein sieghaftes Leben haben möchtest, dann nur mit den Bedingungen, die Gott vorgibt. Und wenn du kein sieghaftes Leben hast, dann überprüf dein Leben. Ich habe jetzt 5 Punkte genannt, die dazu führen, dass wir kein sieghaftes Leben haben.
Nennen Sie bitte nochmal ganz kurz.
Das ist ungeklärte Schuld. Dann Sünde im Leben von uns. Dann eben ein nicht hingegebenes Leben, also wenn ich selber mache. Unglauben und fehlender Gehorsam. Das sind 5 Punkte, die einfach dieses, was du als Besitz hast, du nie schmecken wirst. Deswegen ist es eigentlich, können wir dankbar sein. Und ich habe das dann, was die Katze angeht, habe ich geklärt. Und ich will euch ganz kurz weiter erzählen. Ich bin ja durchs Studium durchgefallen, ich bin sofort fertig. Und dann stand ich ohne allem da. Ich habe gekämpft, sehr gekämpft damit, weil ich wäre auch heute noch gerne Lehrer, also für Grundschule. Die Pubertierenden nicht so, aber die Grundschüler. Und dann stand ich ohne irgendwas da. Ich hatte den Professoren dann gesagt, geben Sie mir doch einfach eine 4, dass nicht 5,5 Jahre umsonst waren. Dann sagt der eine, aber dann haben Sie es doch. Ja, hat er ja recht. Aber ich würde einfach gern, auch wenn ich nicht Lehrer weitermache, aber dass ich das irgendwie noch verwenden kann. Es war dann tatsächlich alles hinfällig, wenn ich Lehramt studieren möchte, nochmal, dann muss ich ein komplettes Studium nochmal machen, weil ich durchgefallen bin, habe ich kein Anrecht auf irgendwas. Egal. Und dann habe ich mich für Erzieher beworben, sehr, sehr schweren Herzens eigentlich, weil zu der Zeit einfach das auch immer wieder in der Zeitung stand, sexuelle Übergriffe durch männliche Erzieher in Kindergarten und so und vom Verdienst her und so. Ich habe dann aber eine Stelle gekriegt und konnte dann ja, ohne die Ausbildung letztendlich zu machen, aufgrund von dem Studium konnte ich direkt in die Prüfungen gehen. Ich hatte dann 13 Prüfungen innerhalb von 3 Monaten und es gab Prüfungen, weil ich keine Bücher, keine Literatur, gar nichts hatte, bin ich in Prüfungen reingegangen, ohne irgendwie mich hätte vorbereiten können. Und da war eine Prüfung zum Beispiel, wo man aus Materialien irgendwas herstellen sollte. Das war so eine Technikprüfung. Und ich bin mit einem Klassenkamerad dorthin gefahren, der hatte eine alte Ente und das war in Waldshut und von Lörrach bis Waldshut habe ich eigentlich die ganze Zeit im Herzen so für mich gehabt, Herr, du weißt es, ich konnte mich nicht vorbereiten, ich habe keinerlei Material, ich habe die Schule nicht besucht und. Wenn du es nicht machst, ich verlasse mich da komplett auf dich und ich bin gespannt, was du tun wirst. Das war die Haltung, die ich hatte. Ich bin mit einem Elan da rein und mit einem, wo ich gedacht habe, ich bin echt gespannt, Herr, und ich lege das komplett in deine Hände. Wenn du mir nicht gelingen gibst, wenn du das nicht machst, dann ist es deine Sache und nicht meine. Und ich bin in die Prüfung reingekommen und dann war meine Aufgabe, aus Naturmaterialien ein Spielzeug herzustellen. Und dann war da Material ausgelegt und dann habe ich das geguckt und da lag eine halbe Kokosnuss und verschiedene Sachen. Und dann habe ich eine Marionette, habe die halbe Kokosnuss als Marionettenkörper als Körper genommen, habe dann Vogelstrauß gemacht. Und ich habe im Herzen die gesamten 4-5 Stunden habe ich eine Freude gehabt und habe eigentlich die ganze Zeit nur gedankt, im Herzen. Und das war was, wo ich vorher so noch nicht gekannt habe in meinem Herzen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Sachen geklärt hatte in meinem Leben. Plötzlich war ein anderer Blick da und der Herr lässt uns nicht allein. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Gott hat das Liebste, was er hatte, hingegeben dafür. Und er lässt uns doch nicht alleine wursteln. Und hämmern wir uns das ein, lernen wir, den Herrn als Sieger in unserem Leben einzusetzen. Er will das. das ist sein Wunsch. Und komm mit allem, was du hast, egal wie klein es ist, zu ihm. Lege es ihm hin und sag ihm, ja, Herr, und ich vertraue auf dich, du wirst es wohl machen.